Ordentlich Öl zum Frittieren in Topf, das könnte man meinen, du bereitest einen leckeren Imbiss vor.
Ja, könnte man meinen, ist aber nicht so.
Nee, du bist ja Sternekoch, deshalb erwarten wir dir ja was von dir mit Niveau.
Mit Niveau und ich sag mal so, es geht ein bisschen auf den Dom heute.
Auf den Dom? Ja. Auf die Kirmes, wer es nicht kennt.
Auf die Kirmes, auf den Dom, auf den Jahrmarkt, wie man möchte.
Wir verraten noch nicht mehr, wir machen es spannend. Maurizio Oster, Sternekoch aus Hamburg, in vielen bekannt aus der ZDF-Küchenschlacht, jetzt bei das.
Das rote Sofa. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Kulinarisch wird's. Er gilt als einer der spannendsten Sterneköche des Nordens. Aufgewachsen ist er auf einem Restehof zwischen Gemüsebeeten und ehrlichem Geschmack. Und genau das prägt seine Küche. Radikal, regional, saisonal, norddeutsch und trotzdem raffiniert. Sellerie macht er zum Star und aus Heimat zaubert er echte Spitzenküche. Heute bringt er nicht nur Appetit mit aufs rote Sofa, sondern auch die Frage, wie schmeckt eigentlich der Norden, wenn ein Sternekoch ihn neu denkt. Herzlich willkommen, Maurizio Oster. Schön, dass du da bist. Freut mich. Und freut mich vor allem und freut uns, dass du überhaupt gekommen bist, denn du bist eingesprungen. Der eigentliche Gast, der auch annonciert war, der Sternekoch, dein Kollege aus Berlin, Max Stroh, der konnte nicht, hat kurzfristig abgesagt und dann haben wir dich angerufen.
Das ist ja das Schöne, wenn man in Hamburg wohnt und alles um sich rum hat, ne? Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung.
Hat sich denn gefreut? Hast du gedacht, ach super, komme ich aufs rote Sofa?
Ja, selbstverständlich. Also das ist ja schon immer so ein bisschen so ein kleiner Traum, dass man auch mal da sitzen darf und sich mit dir unterhalten darf.
Ja, vor allem, wenn man viel zu erzählen hat wie du. Und kochen wirst du ja auch. Und du hast vor allem gerade schon Fernsehen gemacht. Du hast nämlich schon bei der ZDF-Küchenschlacht gerade mitgewirkt. Wie war es, der Tag?
Super. Also ich durfte zwei Menschen rausschmeißen. Ist ja das Konzept. Also ich hatte heute zwei Finales.
Ja.
Und ja, es ist immer spannend, gerade weil halt das Finale ist, ist ein Gericht, was gekocht werden muss und dann zweimal interpretiert und dann genau zu vergleichen, zu sehen, wo sind die Unterschiede und wer hat dann am Ende die Nase vorne. Und ja, das durfte ich heute zweimal machen, einmal sogar fürs Jahresfinale. Und da bin ich sehr gespannt, wer dann das Jahresfinale komplettieren wird.
Ich finde es auch eine super Sendung. Und vor allem das Schöne ist ja auch, dass unsere Kollegin Zora Klipp auch mitmacht bei der Küchenschlacht. War die gerade auch da?
Zora war auch eben da.
Dann ist es heute so ein bisschen ein Duell zwischen euch beiden, denn Zora kocht auch in dieser Sendung. Sie hat ein köstliches Graupenrisotto mit Spargel vorbereitet. Bin gespannt, ob du das noch toppen kannst. Ja, Hafengeburtstag hier in Hamburg, ordentlich was los. Kriegst du davon überhaupt im Moment was mit, Maurizio?
Tatsächlich relativ wenig. Also wir sind ja im schönen Winterhude und das ist immer weit weg vom Hafen und da bekommt man von solchen Events dann nichts mit. Also meistens so Marathon, das sind immer so die Events, die... Ja. Die uns dann präsent sind, aber Hafengeburtstag, wenn wir da nicht jetzt extra hinfahren würden, dann würden wir es auch gar nicht mitbekommen.
Also Winterhude, der schöne Stadtteil an der Alster, da ist das Restaurant. Musst du da heute auch noch hin?
Ich werde jetzt gleich noch mich aufs Rad schwingen und dann an den Pass rasen.
Ist ja ein super voller Tag. Das heißt, du stehst auch in der Küche?
Ich stehe auch in der Küche, tatsächlich, ja. Also das ist schon so, ich habe mir das System so aufgebaut, dass ich mich auch viel rausziehen kann, dass ich solche Dinge wie heute hier auch machen kann. Aber generell stehe ich auch in der Küche, konzeptioniere das Menü, arbeite das Menü zusammen mit meinem Küchenchef.
Und dann am Ende wollen natürlich im Sternrestaurant wahrscheinlich auch die Gäste den Koch oder den Chef persönlich kennenlernen. Und dann gehst du nochmal an die Tische.
Die Abschlussrunde gibt es. Also normalerweise mache ich es immer so, dass ich einmal begrüße. Bei den Begrüßungssnacks komme ich an den Tisch, erkläre einmal die Küchenphilosophie, erzähle ein bisschen was zu uns. Und zum Abschluss laufe ich dann nochmal an die Tische und verabschiede die Gäste quasi mit den Pralinen.
Köstlich. Ich hoffe, du hast Pralinen mitgebracht. Küchenphilosophie wollen wir auch von dir kennenlernen. Also von daher kannst du das, was du sonst deinen Gästen erzählst, jetzt auch uns erzählen. Der Hamburger Sternekoch Maurizio Oster. Sugar Kasilav macht Appetit auf mehr.
Der Zauber des Einfachen. Das ist Maurizio Osters Geheimnis. Großes Talent traf auf begrenzte Mittel.
Irgendwie möchte ich ja in dieser Liga mitspielen und hatte aber jetzt nicht die Möglichkeiten, denn große Trüffel und Kaviar einzukaufen.
So entstand seine Vision, verwirklicht im Hamburger Restaurant Zeig. Ergebnis ein Michelin-Stern. Oster ist ein norddeutscher Jung, frühe Kindheit auf der Hamburger Sternschanze, dann Bauernhof bei Neumünster, in der Freizeit FC St. Pauli und Skateboardfahren. Die Familie ist ihm wichtig und gutes Essen. Sternekoch Maurizio Oster.
Sternekoch, der zu Hause auf gutes Essen achtet. Das sah allerdings gerade aus wie Fischstäbchen. Gibt es sowas auch bei dir? Ja, oder sind die selbst gemacht? TK?
Ja, selbstverständlich, selbstgemachte Fischstäbchen. Nein, ein TK kommt bei mir nicht in die Tüte. Also wir machen die dann selber.
Und die Kinder haben noch nicht so einen elaborierten Geschmack, dass die sagen, nee, also sowas Einfaches.
Nee, wir haben da ganz normale Kinder, die auch jetzt gerade langsam aus der Nur-Nudel-Phase rauskommen. Ja. Und gerade der Große, der probiert sich an vielen Dingen gerade wieder aus. Und das macht dann schon Spaß, also auch den neuen Dinge zu zeigen. Aber jetzt, dass sie nur irgendwie exklusive Lebensmittel verkosten will, das ist nun nicht so.
Wie alt sind die beiden?
4 und 6.
4 und 6. Wenn man jetzt dein Restaurant nicht kennt, Maurizio, das zeigt, hier sehen wir übrigens die beiden und deine Frau. Ihr seid auch zusammen im Restaurant, ne?
Wir sind zusammen, genau. Also wir haben damals zusammen gestartet. Sie hat war Restaurantleitung, hat den Service geleitet. Mhm. Und ich halt in der Küche. Und seitdem die Kinder auf der Welt sind, müssen wir das natürlich irgendwie ein bisschen managen. Das heißt, sie ist für die Buchhaltung und Personalwesen zuständig. Jetzt in der nächsten Woche haben wir personalbedingt abends ein bisschen Bedarf. Und dann macht sie abends dann den Service und ich bin dann abends bei den Kindern.
Ist ja super, wenn ihr euch das so aufteilen könnt und da beides machen könnt.
Das war mir auch ganz wichtig. Also es war auch das, was ich eben gerade gesagt habe, das Team so aufzubauen, dass ich jetzt sowas machen kann, aber auch halt für die Kinder da sein. Mhm. Weil Johanna und ich, wir haben uns nicht für Kinder entschieden, um die alleine zu lassen oder damit ich nicht da bin. So, ich bin schon ein familienliebender Mensch.
Du hast ja auch, glaube ich, Sonntag und Montag Ruhetag, ne?
Genau, Sonntag und Montag.
Also 2 Tage, so ist dann das Wochenende für die Familie auch ein bisschen.
Genau, also der Sonntag ist dann immer so ein bisschen zum Runterkommen, wirklich einen Familientag zu machen. Und der Montag ist dann halt für meine Frau dann der Großkampftag, wo sie dann ins Büro geht und dann so lange bleibt, wie sie möchte in dem Sinne oder muss, je nachdem, wie man es sehen möchte. Und ich hole dann die Kinder von der Kita und von der Schule ab und organisiere dann alles, gehe dann schwimmen oder gehe auf den Spielplatz, mache halt ganz normale Dinge, die halt jeder andere auch machen würde.
Wenn man euer Restaurant nicht kennt, das Zeig, was kannst du uns sagen, wie es bei euch schmeckt und was das Besondere ist? Die Philosophie im Grunde.
Na, die Philosophie ist halt kreativ regional. Das heißt, mit wirklich einfachen.
Ich sehe noch ein paar Bilder vom Restaurant und von den Gerichten, während du erzählst.
Ja, genau. Also wirklich von den einfachen, mit den einfachen Lebensmitteln ein Menü zu erstellen und das dann so zuzubereiten, wie man es zu Hause halt einfach nicht machen würde. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt aktuell, wir haben Spargel im Menü, wir haben gelbe Beete im Menü, wir haben Zander. Wir haben Salat, aber halt alles so, dass zu Hause würde man niemals auf die Idee kommen, das so umzusetzen. Und darum geht es halt so ein bisschen, diese Experience zu erleben, aber mit wirklich den einfachen Dingen, wie man, wenn man den Kühlschrank aufmachen würde, wahrscheinlich selber im Kühlschrank hat.
Das heißt, ihr trotz Sterne könnte man ja denken, das sind dann, weiß nicht, Kaviar und Austern auf der Karte, sondern bei dir gibt es, wie wir, glaube ich, hier gerade gesehen haben, Lachs und Kartoffeln.
Ganz genau. Also das ist dann selbstverständlich, kaufen wir, wenn es dann um Fisch oder Fleisch geht, dann greifen wir ins oberste Regal, aber alles immer hier aus der Umgebung. Aber beste Qualität, das ist mir ganz, ganz wichtig und gerade auch bei Gemüse ist mir auch ganz, ganz wichtig, die beste Qualität und da arbeiten wir halt mit einem Hoflieferanten zusammen, der halt wie so eine Bio-Kiste ist das Ganze aufgebaut und die beziehen dann von den Höfen, weil ich bin jetzt leider nicht derjenige, auch wenn ich so aufgewachsen bin, sehr am Gemüsebeet, ich habe überhaupt keinen grünen Daumen und ich bin auch nicht derjenige, der gerne auf den Höfen rumspringt, und sondern ich nutze meine Zeit dann anders.
Es gibt ja auch, Gott sei Dank, für alles Experten. Du
bist richtig,
also Experte in der Küche und dann hast du die Experten von den Höfen und so macht jeder seinen Job am besten.
Und es gibt andere Restaurants, die das dann ja auch in dieser Richtung machen und so hat dann jeder seine Daseinsberechtigung.
Wir haben noch ein paar Fotos von Gerichten. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was wir darauf sehen, wenn du es noch erkennst bei den Gerichten. Ich weiß ja nicht, wie aktuell die sind jetzt, aber lass mal die Fotos bitte zeigen. Was war das denn?
Ah, das ist sehr, sehr aktuell. Aber dazu muss ich sagen, ich habe ein extrem gutes Gedächtnis. Ich weiß fast alle Menüs, die ich gemacht habe. Hier haben wir die Forelle. Das ist Forelle mit Petersilie. Das heißt, wir haben eine gegrillte und gleichzeitig geräucherte Forelle mit einem Petersilienpüree und einem Rauchschaum. Und da oben erkennt man so ein bisschen, dass er ein Tartlet mit Knoblauch, Zwiebel und den Forellenrogen.
Rauchschaum, was ist das?
Naja, wir haben dann die Forellenkarkassen geräuchert und dann aus diesen geräucherten Karkassen haben wir dann einen Fond erstellt und den dann mit Butter aufmontiert.
Wow, das klingt schon mal toll. Mir läuft schon ein bisschen Wasser im Mund zusammen. Und hier, ist das Zucchini oder Püree?
Nee, das ist gelbe Beete.
Gelbe Beete,
okay. Genau, das ist gelbe Beete. Da haben wir gelbe Beete mit Ziegenmolke und Dill kombiniert. Das heißt, wir haben so eine gelbe Beete-Mousse mit einem gelbe Beete-Ragout. Obendrauf haben wir rohmarinierte gelbe Beete. Dann ein Sud, das ist gelbe Beete entsaftet. Den haben wir ganz vorsichtig aufgestoßen, geklärt und mit Ziegenmolke versetzt. Und dazu dann halt so eine Dillcreme. Und das alles zusammen ergibt dann halt ein wunderschönes Zusammenspiel. Und das ist genau das, was ich meine. Ja. Das sind wirklich einfache Produkte, aber
raffiniert,
das ist ein Geschmack, gedacht, den wirst du wahrscheinlich noch nicht so erlebt haben.
Ja, und wie kommst du auf so eine Idee?
Naja gut, also ich bin jetzt seit 8 Jahren in dem Restaurant und jedes Jahr aufs Neue mache ich mir Gedanken über Beete, Karotte, Sellerie, Kohlrabi und Co. Und also ich mag es nicht, wenn es langweilig wird. Ne? Also
das ist halt so dann und die Gemüse sind tatsächlich die Stars bei dir?
Ja, darum geht's.
Aber es ist kein vegetarisches Restaurant?
Es ist kein vegetarisches Restaurant, sondern es gibt einmal Fisch, einmal Fleisch und der Rest ist vegetarisch. So ein bisschen, wie man sich vielleicht meiner Meinung nach auch ernähren sollte im Laufe der Woche, dass man halt einmal Fleisch, einmal Fisch isst und den Rest vegetarisch. Und meistens, also was wir als Feedback bekommen oder was ich als Feedback bekomme, ist halt, dass die vegetarischen Gerichte interessanter sind als die Fleisch und Fisch. Mhm. Weil wir natürlich bei Fleisch und Fisch versuchen wir dann auch Fleisch und Fisch in Fokus zu rücken. Ja. Und ein gutes Stück Fleisch ist ein gutes Stück Fleisch und kann man natürlich mit einer schönen Soße, ist toll. Aber wenn du dann eine gelbe Beete bekommst in 4, 5 verschiedenen Varianten mit dieser Ziegenmolke und dem Dill, dann ist auch das beste Stück Fleisch dann irgendwann langweilig.
Ja, glaube ich sofort. Und wenn man so eine Sellerie zum Star macht, oder wie hier, was sehen wir hier?
Hier haben wir Schwein. Also das heißt, wir haben hier ein Stück Schweinerücken mit einem gezupften Schweinenacken. Dazu haben wir
Gezupfter Schweinenacken.
Dazu haben wir Apfel, was aber so ein bisschen irreführend ist. Ich habe mich da hatte ich meinen lustigen Moment, weil wir da Apfel und Kartoffel, also den Erdapfel verarbeitet haben. Ja. Das heißt, wir haben einmal so eine Pommes Soufflé, ein Pastinakenapfelpüree und dann halt den Kohlschaum noch dazu.
Du hast für diese kunstvolle Art zu kochen, das sind ja wirklich wie kleine Petit Fours eigentlich, also es sind Kunstwerke, die du dort auf den Teller bringst, und für den Geschmack einen Stern bekommen. Ist es jetzt für dich, das war ja glaube ich schon 2022, ist es jetzt für dich schwerer, den Stern zu halten oder war es schwerer, ihn zu kriegen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich finde es schwierig zu beantworten, weil das bei uns ein stetiger Prozess war. Also wir haben einen guten Zulauf an Gästen gehabt, weil wir immer besser geworden sind und haben dementsprechend dann auch weiter dann aufgestockt, was Personal angeht, und haben uns dann immer wieder getoppt. Ich habe immer wieder, oder wir haben gemeinsam über Karotten, Sellerie, Co. nachgedacht und dann immer wieder was Neues. Dementsprechend sind wir noch weiter in so einem Prozess, wo wir uns immer wieder ein Stückchen steigern. Und also ich würde jetzt sagen, der Stern ist eigentlich schon so ein Pflichtprogramm.
Und das heißt, es kommt auch ein zweiter vielleicht? Oder
das
ist am Horizont?
Das steht natürlich nicht, oder es ist nicht in meiner Macht, das zu beurteilen. Generell kann ich das ganz klar sagen, dass das unser Ziel ist, auch einen zweiten Stern zu erkochen. Aber damit tut man sich natürlich dann immer ein bisschen schwer, irgendwie, weil wir können nur das machen, was wir machen. Und am Ende des Tages wollen wir die Gäste glücklich machen und auch die Gäste ein bisschen verblüffen. Und ich denke, Potenzial wäre da. Aber das beurteile ja nun mal nicht ich, sondern das machen dann andere Kollegen.
Hier sieht man deine Mannschaft. Und heute, der Tag ist der, auf den sich alle am meisten freuen. Denn heute ist gemeinsames Resteessen.
Das ist ja, samstags ist bei allen beliebt der Auflauf der Schandetag. Das heißt, da wird wirklich so in der Woche, wir kochen wirklich jeden Tag frisch. Ja. Das macht meistens dann der Azubi, weil der soll sich dann auch vorbereiten auf seine Zeit nach der Ausbildung bei uns. Und ich möchte nicht, dass das heißt, der Azubi, der im Zeig gelernt hat, der kann halt nur dieses Schickimicki, sondern der soll auch vernünftig. Und das heißt, er soll dann auch mal Gnocchis machen, Spätzle, eine Bolognese kochen, einen Gulasch kochen, einen Schaufelbraten. So, und das, was dann gekocht wurde, das wird dann am Samstag alles zusammengeführt und mit Käse überbacken. Und je besser gekocht wurde unter der Woche, umso besser ist dann auch der Auflauf.
Aber sowas ist ja immer köstlich, ne? So ein Auflauf am Ende der Woche und dann noch mit dick Parmesan oder Käse drauf, köstlich.
Ich achte da auch tatsächlich ein bisschen drauf. Also da würde jetzt nicht irgendwie eine Quiche mit Fisch und ein Lamm-Gulasch irgendwie.
Nee, es muss schon eine Komposition das muss schon ein bisschen sein, die auch passt.
Ich esse es ja auch selber.
Ja, also, von daher.
Und ich esse gerne.
Das Schöne ist ja nicht nur, jedes Restaurant, jede Stadt hat bestenfalls auch ihren eigenen Geschmack, Spezialitäten, die es nur da gibt. Und Britta Kunft hat eine Freundinnen-Clique durch Rostock begleitet und hat unter anderem Eis nach originaler DDR-Rezeptur gegessen. Köstlich kulinarisch.
Rostock, Hansestadt. Diese Tour durch die Altstadt verbindet Sehenswürdigkeiten mit kulinarischen Stationen.
Hier in Rostock beschäftigen wir uns heute mit einer 3-stündigen Stadttour und werden dabei 6 kulinarische Partner besuchen.
Was nämlich Tourleiter Nils Kröner erzählt den Teilnehmerinnen Geschichten über die Altstadt und die Lokale, alle inhabergeführt. Erste Station, Espresso-Probe mit Fairtrade-Kaffee aus Nicaragua. Dana, Alexandra, Janette und Madeleine haben die Freitagnachmittag-Tour gebucht.
Wir arbeiten zusammen, wir sind Kolleginnen, schon viele Jahre. Und wir haben so ein Agreement untereinander. Wir schenken uns zum Geburtstag keine Gegenstände oder materielle Dinge, sondern wir schenken uns Zeit. Und heute ist es soweit. Eat the World war ein guter Anlass, um uns einfach mal wieder zu verbinden, den Tag zu genießen. Und dass das Wetter heute so mitspielt, ist natürlich perfekt.
Auf Torten, Kuchen und eine bunte Vielfalt Cupcakes hat sich diese Manufaktur spezialisiert. Das Törtchen-Eck kennen die Rostockerinnen natürlich schon.
Das ist dein Geschäft, das, was man erstmal finden muss. Nichtsdestotrotz produzieren sie heute auch Hochzeitstorten und sind bekannt für
Cupcakes.
Und genau die gibt es jetzt. Alles, was süß und kalorienreich ist, aber auch sehr gut schmeckt.
Das Lala, Tagesbar und Restaurant, kennen die vier aber noch nicht. Vor einem Jahr wurde es in einer alten Stadtvilla eröffnet. Regionale Speisen stehen auf der Karte. Die Kostprobe, hausgemachte Limonade.
Hallo und herzlich willkommen bei uns im Lala. Eine Stadtvilla von vor 1870 auf jeden Fall. Ja, das, was ihr heute im Glas habt, ist unsere Hauslimonade. Da darf sich tatsächlich jeden Morgen das Barteam austoben und neue Kreationen schaffen. Heute ist es geworden Preiselbeertraube und Zitrone.
Zusatzinfos beim Kaltgetränk. Die Strohhalme sind aus heimischem Schilf. Und die Villa war mal ein Gerichtsgebäude.
Man fährt immer meistens im Urlaub oder auch am Wochenende irgendwo an andere Orte. Aber von seiner eigenen Stadt weiß man oder denkt man, alles zu wissen. Aber ich bin immer wieder überrascht, dass es immer noch was Neues zu entdecken gibt und neue Informationen erhält.
Jetzt was Herzhaftes. Flammkuchen und Bruschetta. Nachspeise? Eis nach DDR-Originalrezeptur.
Was unterscheidet DDR-Softeis vom heutigen Softeis? Diese Eissorten waren dann eben kompakter.
Das weckt Kindheitserinnerungen.
Ich komme aus der Gegend und alle, die in der DDR groß geworden sind, die haben diese Erinnerung, eine ganz persönliche Erinnerung an das DDR-Softeis. Genauso waren diese typischen Eiscafés in der DDR, diese rot gepolsterten Stühle mit diesen weißen Metallverzierungen. Und ja, das ist natürlich super schön, dass man hier so viel Wert auf diese Details legt.
Auf dem Universitätsplatz, der Brunnen der Lebensfreude, der hat bei den Einheimischen einen Zweitnamen.
Nun wissen die Rostocker natürlich, wie er sonst genannt wird. Ja, der Pornobrunnen, genau. Na, also eher bekannt dann in Rostock. Warum ist das so? Naja, hier werden ja nackte Personen dargestellt. Und damals in den 80ern war das tatsächlich noch ein Skandal.
Altstadtgeschichte garniert mit kulinarischen Insiderhappen. Das macht doppelt satt. Bauch voll, Kopf auch.
Ja, so eine kulinarische Reise durch die Stadt, finde ich ein tolles Konzept. Gibt es ja fast in allen europäischen Städten. Hast du es schon mal gemacht?
Ich selber jetzt?
Ja, mitgemacht? Nee, würde dich das interessieren? So mal verschiedene.
Da würde ich schon lieber selber erkunden. Also das ist halt so, weil dadurch, dass ich dann ja doch ein kleines bisschen Vorwissen habe, wird dann ja auch einige Sachen dann erklärt, die man vielleicht dann auch schon so, nee, das mache ich dann lieber auf eigene Faust.
Was, Maurizio, ist der Geschmack deiner Kindheit?
Der Geschmack meiner Kindheit, das hat auf jeden Fall, ist Liebstöckel. Also das ist halt, hatte mein Vater immer im Garten.
Ja,
das ist halt so auch wirklich, was ich sehr, sehr gerne esse und auch womit ich gerne würze.
Ist in Maggi drin, oder? Liebstöckel?
Ja, genau. Also das ist halt so, Maggi war auch immer so eine Sache, wenn meine Mutter eine Suppe gekocht hat, eine Hackklößchensuppe, dann stand da immer die Maggi-Flasche und dann wurde dann da immer ordentlich.
Gibt es auch in der Sterneküche?
Nein. Also das ist halt
so. Aber Liebstöckel, das ist so Geschmack deiner
Kindheit. Ja, definitiv. Also Liebstöckel, aktuell haben wir auch eine Liebstöckel-Mayonnaise drauf, Liebstöckel-Hollandaise, also das mag ich extrem gerne.
Also hat dich geprägt und wird bis heute noch in der Küche angewendet?
Definitiv, ja.
Du bist in Hamburg geboren und erst ganz mitten in der Stadt, für die es nicht kennen, Sternschanze, also wirklich mittendrin, Szene-Kiez. Und mit 6 ging es dann aber nach Neustadt, auf einen Resthof.
Neumünster.
Wie erinnerst du diese Kindheit auf dem Hof?
Das war eine super schöne Zeit. Also ich bin ja dann im Kindergarten gewesen, wurde schon eingeschult und dann sind wir dann aufs Land gezogen und wir hatten wirklich links und rechts gar keine Nachbarn. Also wirklich komplett Kontrastprogramm. Genau, da sieht man es ganz gut.
Statt Hund gab es ein Hausschwein?
Ja, wir hatten Hunde, wir hatten Schweine, Pferde, Hühner, einen Esel und ich hatte auch mal so einen Huhn, was ich mit ausgebrütet habe und das ist mir die ganze Zeit immer hinterhergelaufen. Das ist ein kleiner Pieper hieß der.
Ich hoffe, es ist nachher nicht in der Suppe gelandet.
Nein, der hat
Trauma der Kindheit.
Ist bis zum Ende gemacht, ja. Aber da durfte ich auch feststellen, wie kurz eigentlich so ein Hühnerleben ist.
Das heißt, ihr hattet Tiere, aber auch jede Menge Gemüse.
Ja, genau. Mein Vater, der hat das schon immer gemacht, der hat angebaut, also gerade Kartoffeln, ja. Zucchinis, Kürbis, das war immer bei uns da. Und da ist dann für uns auch, oder war für mich schon so der Rhythmus der Natur, ist dann schon immer klar gewesen, wann es Zucchinis gibt, wann es Kürbis gibt, wann die Mirabellen reif sind. Und ich habe das immer sehr, sehr gerne gemacht, die Natur auch zu beobachten. Meine Frau belächelt mich dafür immer so ein bisschen. Aber ich mag das heute auch noch gerne zu schauen, wo geht das schon auf. Dieses Jahr sind wir sehr früh dran. Ja. Man sieht es halt, die Fichtenknospen, die gehen schon auf. Also der Holunder wird wahrscheinlich jetzt auch demnächst loslegen. So, und das ist, ich finde das schön. Ich mag das. Ich mag diese Gerüche, ich mag das sehen und finde das toll.
Hast du auch damals schon so ein bisschen mitgemacht, eigene Rüben gezogen, Zucchini angepflanzt und geguckt, was draus wird?
Ja, ich sollte.
Oder musstest du?
Ich sollte. Also das ist halt, mein Vater macht das heute immer noch gerne. Also das ist halt, wenn ich ein Bild von meinem Vater habe, dann wie er in Latschen mit erdbehafteten Füßen da in den Beeten steht und da am Rumsummen ist und die Beete macht. Das macht er wirklich leidenschaftlich gerne. Ich habe dem Ganzen nie was abgewinnen können. Und auch tatsächlich bei uns zu Hause stehen jetzt keine Pflanzen. Das ist halt so die Kinder. Aktuell ist eine Sonnenblume, die da hochwächst.
Immerhin. Aber du hast ja auch vorhin gesagt, dafür gibt es Experten, du bist ein anderer Experte.
Da bin ich kein Experte.
Ein begeisterter Skateboardfahrer. Hast du es damals in der Hofeinfahrt angefangen oder wie bist du zum Skateboard gekommen?
Zum Skateboardfahren natürlich, das war so Anfang 2000, ja. Also war wirklich 2000. Und da haben dann alle in der Schule haben dann sich ein Skateboard gekauft. Und meine Mutter hatte noch damals zu mir gesagt, so, willst du jetzt wirklich Skateboard fahren oder machst du es nur, weil alle das machen? Und dann habe ich gesagt, nee, ich will wirklich Skateboard fahren und habe mir dann dieses Brett gekauft und habe losgelegt und habe einfach gemerkt, das ist genau meins. Das macht mir unglaublich viel Spaß. Ich war nie der Beste oder der begnadetste Skateboarder, so, aber ich habe da drin halt so eine Art Resetten gefunden. Mhm. Ne? Also ich habe das auch wirklich dann noch weitergemacht, während ich in vier Jahreszeiten gearbeitet habe, wenn eine Teildienstpause war, der Mittagsservice lief nicht so ganz so pralle. Und,
hast dir das Brett geschnappt?
Dann habe ich mir das Brett geschnappt, bin skaten gegangen und dann war das Ganze nach 3 Stunden wieder vergessen und dann bin ich wieder in die Küche, habe weitergemacht und war wirklich resettet, habe nicht mehr an diesen Vormittag gedacht. Ja. Ich hatte eine schöne Zeit, konnte was für mich machen und habe dann mit neuer Energie starten können.
Heute auch ab und zu noch, steht das Brett noch im Zeig und...
Im Zeig steht es nicht, aber wir wohnen ja relativ nah am Zeig. Heute auch noch. Und mein Sohn, der fängt auch Interesse daran zu finden. Und natürlich also fördere ich das ein bisschen. Ja. Er soll machen, wie er da Lust drauf hat. Aber ich muss unbedingt jetzt mal eins für ihn auch besorgen, weil wenn ich das Brett dann...
Das wäre natürlich schön, Papa und Sohn zusammen.
Ganz genau. Und wenn ich das Brett dann habe, dann will ich auch mal selber fahren. Also dann bin ich schwer, ist schwer, das mir wieder abzunehmen.
Aber man merkt schon, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wer weiß, ob er nicht auch mal im Zeig landet. Wann kam denn bei dir der Wunsch, Koch zu werden?
Naja, das war ja jetzt nicht so diese klassische Idee, die in mir geboren ist, dass ich gesagt habe, oh, Kochen wäre eine tolle Sache, sondern es war in der Oberstufe, hieß es dann sogar entweder Abi oder eine Ausbildung. Und dann habe ich mich halt für die Ausbildung entschieden.
Achso, hat Papa mal streng gesagt, so, wenn du jetzt nicht lernst, dann lernst du was?
Nee, das war nicht meine Eltern, sondern das waren die Lehrer, die das zu mir gesagt haben. Und dann war bei mir dieser Gedankengang halt, ich möchte was Kreatives machen, aber ich möchte nicht auf dem Bau stehen und mir die Finger abfrieren. So. Und dann war die Küche irgendwie eine gute Alternative. Ein Freund von mir, der ist auch Koch und der hat gesagt, probier das doch mal aus. Und das war, der Funke ist direkt übergesprungen in der ersten Woche, als ich Praktikum gemacht habe. So, ich mochte das, wie in der Küche sich bewegt wurde, wie miteinander gesprochen wurde. Und dieses beherrschte Chaos hat mir irgendwie sehr, sehr gut gefallen. Und dann habe ich das Ding dann natürlich durchgezogen.
Und dann war ja eine deiner ersten Stationen gar nicht so in einem klassischen Restaurant, sondern auf einem Schiff, auf einem Kreuzfahrtschiff.
Genau, man hat ja eben gerade das gesehen. Dann, da saß ich dann als junger Kerl und musste dann abends nach dem Abendgeschäft dann noch die Küche sauber machen. Also das gab dann immer so ganz bestimmte Tage, wo man wirklich ganz penibel alles sauber machen musste. Ich bin dann auf der MS Europa gewesen. 2010 war das.
Wie war das? Also als Koch auf dem Schiff? Man denkt ja, toll, sieht man die ganze Welt.
Ist natürlich spannend. Es ist wirklich viel, viel, viel Arbeit. Ja. Man sieht schon die ganze Welt, aber auch wirklich immer nur so angerissen und so angeteasert. Aber der Timo, mit dem ich zusammen auf einer Kabine war, das ist immer noch ein Freund von mir und das erlebt man halt nur da. Ja. So, das ist halt jetzt rückblickend, ich finde das gut, dass ich es gemacht habe, ich würde es nicht nochmal machen.
Ist ja auch viel unter Tage als Koch, ne? Du siehst gar
definitiv.
Nicht so viel vom Meer.
Also nein, da sieht man nicht so viel. Also wenn ich mir die Bilder angucke, dann, ich bin schon ein ganz schön bleicher Kerl gewesen.
Aber das Schöne ist, all das prägt die Persönlichkeit, es lehrt einen was und du hast ja letztendlich dann auch irgendwann den Mut eben auch gehabt, dein eigenes Restaurant aufzumachen. Hat es mit dich und deiner Frau viel schlaflose Nächte gekostet, dass ihr gedacht habt, wir machen es, wir wagen es, wir gehen und machen ein eigenes Restaurant auf? Oder?
Ja, also das war schon mehr Impuls. Mhm. Und dazu muss man sagen, dass wir zu dem Zeitpunkt wirklich noch nicht so lange zusammen waren. Also wir waren da, glaube ich,
Doppeltes Risiko.
Ja, genau. Also wir waren ein Jahr zusammen. Ja. Und es war dann so ein bisschen, hab's dann gemacht und sie ist dann mitgekommen. Also sie wäre jetzt vom Charakter her, war sie nie diejenige, die gesagt hat, ich mache jetzt mich selbstständig. Und sie ist dann aber an meiner Seite geblieben. Und also sie hatte auch, ganz am Anfang hatte sie auch noch einen Job, hat dann aber auch sich dann fürs Restaurant entschieden. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das gemeinsam, durch dick und dünn.
Und durch Corona?
Durch Corona, genau. Und da waren ja dann auch viele Momente, die dann natürlich nicht so schön waren, die uns aber auch zusammengeschweißt haben. Und ich kann mich wirklich glücklich schätzen, so eine Frau an der Seite zu haben, weil die wirklich immer an meiner Seite stand und auch, was ganz wichtig ist, auch mal den Finger in die Wunde gelegt hat und gesagt, jetzt, toll. Junger Mann, wir sollten mal über Folgendes reden.
Ein tolles Team ist immer viel wert, ne? Also das merkst du ja in der Küche, das merkst du zu Hause. Also von daher freut mich das sehr für dich und für euch. Als Koch braucht man nicht nur gute Zutaten, man braucht auch Werkzeug. Und das Wichtigste ist das Messer. Kein Tag ohne, umso wichtiger, dass es perfekt schneidet und genau so auch in der Hand liegt. Und in Hannover-Dörren war der Messerschmied früher Küchenchef. Der weiß natürlich, was gebraucht ist. Nils Eigenwillig hat ihn besucht.
Der Stahl möchte arbeiten. Er kann sich verziehen, er kann brechen, der hat eine eigene Seele. Ich bin Andreas Dröse und ich bin Messerschmied.
In seiner Werkstatt in Hannover-Dörren schmiedet er seine eigene Version eines der ältesten Werkzeuge der Menschheit.
Ich bin dazu gekommen, indem ich aus der Gastro ursprünglich kam. Ich habe lange Jahre als Koch und Küchenchef gearbeitet und habe da die Affinität zu Messern gefunden.
Der erste Arbeitsschritt. Der Stahl muss in Form gebracht werden. Dafür wird er auf über 800 Grad erhitzt und anschließend geformt.
Das ist auch nicht zu spaßen mit, wenn hier diese Splitter, die hier überall rumliegen, absplittern. Die können ins Auge gehen und dann ist zapp, zarab, Feierabend. So.
Natürlich alles mit Schutzbrille. Schon als Koch hatte Andreas immer sehr scharfe Messer. Und seine eigenen sind es auch.
Ein scharfes Messer zum Beispiel hat, dessen Essen schmeckt auch besser. Wenn man mal im direkten Vergleich einen Apfel mit einem stumpfen und einem scharfen Messer schneidet, man wird sehen, mit dem scharfen Messer oxidiert er weniger. Das heißt, das Lebensmittel schmeckt wirklich besser.
Nach dem Schmieden wird die Kontur des Messers aus dem Stahl herausgearbeitet. Seine erste Klinge hat Andreas 2017 gefertigt und im Freundeskreis verschenkt.
Und da habe ich dann gemerkt, ich bin Feuer und Flamme für das gesamte Thema und habe nach und nach dann diese Maschinen mir besorgt. Was brauche ich als Hobby erstmal? Ein Projekt finanziert das nächste.
Alles Learning by Doing und stetiges Weiterbilden.
Machen, scheitern, daraus lernen und nochmal neu machen und ganz klar sich an jeder Situation verbessern. Das Messerschmieden erfüllt mich in dem Sinne, dass ich ein Arbeitswerkzeug herstelle.
Die perfekte Form wird nun gehärtet und anschließend in Öl abgeschreckt. So soll die Klinge jahrzehntelang halten.
Das Schwierigste ist im Prinzip die Härtung. Hier steht und fällt das Messer. Wenn dort was schief geht oder das nicht 100% genau ist, dann haben wir ein schlechtes oder im schlimmsten Falle gar kein Messer. Ich mache 20 Mal das gleiche Messer Eins davon ist zickig wie das kleine Geschwisterchen und überlebt den Arbeitsprozess einfach nicht und gehört leider mit dazu.
Nach diesem Prozedere werden Messer schon seit Jahrhunderten hergestellt. Bei diesem Exemplar klappt alles. Nur noch den Griff ölen und die Klinge schärfen. Seit 2023 hat Andreas seine eigene Messermanufaktur.
Es ist meine Berufung. Es ist definitiv meine Passion. Und ich darf jetzt mich in der glücklichen Lage schätzen, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe.
Handarbeit hat seinen Preis. Das kleinste Messer beginnt bei 149 Euro. Vom Stück Stahl zur fertigen Klinge braucht es je nach Typ circa 10 Stunden Arbeit.
Wahnsinn, wenn man das sieht, guckt man so ein Messer gleich mit ganz anderen Augen an. Definitiv. Das ist aber jetzt nicht dein eigenes.
Nein, das durfte ich mir bei euch leihen. Also Messer, da sind auch immer alle sehr, sehr eigen.
Ja, ne? Ja. Und ihr habt doch meistens dann so eine Messertasche mit, wenn ihr irgendwo fremd kocht.
Ganz genau. Ja, bei uns haben wir Messerleisten. Bei uns gilt tatsächlich die Regel, jeder darf jedes nutzen. Und man geht natürlich respektvoll mit dem um. Und das funktioniert sehr, sehr gut.
Dann darfst du jetzt, wie gesagt, unseres gerne nehmen und etwas für uns kochen. Beziehungsweise, ist das Backen, was du jetzt machst?
Ja, ausbacken,
frittieren.
Genau.
Was gibt's?
Genau, also ich habe mir überlegt, ich wollte so ein bisschen was machen. Jetzt ist der Dom vor kurzem zwar erst abgebaut worden, ja. Aber ich bringe ihn einfach mal wieder ein bisschen zurück und ich mache Schmalzgebäck hier mit euch. Das ist ja ein Rezept bei mir aus dem Kochbuch.
Ja, du schreibst nämlich oder hast gerade dein erstes Kochbuch gemacht.
Genau, ich habe jetzt mein erstes Kochbuch gemacht.
Aber hier sieht man es auch, die große Freiheit.
Die große Freiheit, genau.
Das simple geht da. Gerichte. Geil, was, wie heißt es weiter?
Simple Gerichte, geiler Geschmack.
So. Mhm.
So, es geht so ein bisschen darum, dass halt, es ist jetzt nicht dieses klassische Visitenkartenkochbuch, was man vielleicht kennt, wo dann Gerichte drin sind, an denen man sich dann einen abbricht, sondern es geht wirklich darum, dass das Gerichte sind, wie kocht ein Sternekoch zu Hause. Das war so ein bisschen die Grundidee. Und,
der Sternekoch macht Schmalzgebäck?
Der Sternekoch macht Schmalzgebäck, also da stehen die Kinder voll drauf.
Ja.
Also das ist... Also, kannst du dir sicherlich vorstellen.
Ja, ich meine, jetzt ist der Teig schon fertig, aber sag doch mal, wenn man es selbst tatsächlich machen möchte, was macht man in den Teig rein?
Also, im Prinzip ist es wirklich ein ganz, ganz einfacher Teig mit Mehl, Ei, Hefe, Milch, Vanille ein bisschen, also wirklich ganz, ganz simpel. Wichtig ist halt natürlich, dass die Mengenverhältnisse passen und dass der auch schon ein bisschen gegangen ist. Der Teig, den habe ich gestern Abend gemacht, beziehungsweise mein lieber Sous-Chef Jona, das möchte ich jetzt hier nicht unerwähnt lassen.
Ja.
Und genau.
Also wir haben dich angerufen und hast gesagt, was kann ich so schnell noch machen? Ja. Jona, mach du doch mal.
Genau, ich habe gesagt, na klar, mache ich.
Ja, genau.
Habe aufgelegt, habe unten angerufen in der Küche, habe gesagt, Jona, mach mal bitte.
Hat er perfekt gemacht, danke Jona.
Hat er sehr gut gemacht.
Also jetzt haben wir den Teig hier.
Genau, jetzt haben wir den Teig, den habe ich jetzt, den lasse ich so ungefähr 1 Zentimeter dick.
Ja.
Der ist jetzt auch schon ein bisschen gegangen wieder.
Ja.
Und dann wird er so in Rauten geschnitten, auch wenn ich als St. Pauli-Fan jetzt nicht so der Fan von Rauten bin, aber ist in Ordnung, ihr habt die Klasse gehalten, passt. Genau, dann packen wir uns an die Seite und ich habe tatsächlich auch hier vorne schon mal welche geschnitten, genau, dass die schon mal gehen. Dann können wir die, schneiden die jetzt auch noch mal ein bisschen runter.
Es riecht ja auch schon so ein bisschen, weil Fett ist auch schon im Topf, wenn man jetzt zu Hause frittiert und keine Fritteuse so klassisch hat. Das kann man ganz normal im Kochtopf machen.
Genau, das mache ich tatsächlich zu Hause, nicht anders. Ich habe jetzt keine professionelle Fritteuse zu Hause, sondern ich stelle mir auch einen Topf auf. Frittier dann da drin.
Das ist natürlich, und es ist extra so ein Frittierfett, ne? Es ist jetzt nicht Olivenöl oder Rapsöl oder irgendwas,
es ist genau, Frittierfett. Genau, es gibt Frittierfett oder man kann auch das Bratfett nehmen. Es gibt ja auch dieses Bratfett, das Pflanzenfett, was man als Bratfett nutzen kann.
Ja.
Und da muss man natürlich ein bisschen drauf aufpassen. Das heißt, wenn wir jetzt heute gemeinsam Fischstäbchen essen, sollten wir morgen da drin kein Schmalzgebäck drin ausbacken.
Achso, ansonsten ist halt, kannst du das, wenn du es jetzt einmal benutzt hast, zurück in die Flasche und nochmal benutzen. Aber möglichst
genau.
Halt so...
Genau, das
ein ähnliches dann, Gericht.
Ja, mache ich tatsächlich auch so.
Ja.
Also wir haben dann bei uns im Kühlschrank haben wir dann eine Flasche stehen, wo dann das Fett drin ist. Das muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu alt wird. Aber die Kinder zum Beispiel essen auch sehr, sehr gerne Kroketten oder Gnocchis.
Ja.
Was auch zum Beispiel ein Gericht bei ein Rezept.
Kannst du auch ruhig, glaube ich, schon. Oder? Ja, schon heiß genug?
Ich fasse. Ja, sieht fühlt sich gut an.
Ja.
Das heißt, ein Kartoffelteig. Und dann verschiedene Varianten, also einen Tag dann Gnocchis, am nächsten Tag mit dem Kartoffelteig dann, das sieht und hört sich gut an.
Gibt es da irgendwie, wie man das misst oder so, wenn es heiß genug ist oder einfach mal probieren?
Ja, also am besten ist halt einfach mal probieren. Das Fett sollte so ungefähr 160 bis 180 Grad heiß sein. Natürlich zu heiß, verbrennen sie zu schnell, die sollen aber auch noch durchgaren. Und man sieht es immer so ein bisschen an der Bewegung, wenn das ein bisschen schneller läuft, das Fett, dann ist es schon heiß.
Ja.
Und ansonsten... Wir haben alle ja einen Tastsinn.
Und wenn man fertig ist und es nicht in die Flasche schüttet, auf keinen Fall das Fett nachher in den Ausguss, ne? Sondern
nein,
am besten wieder in irgendeine andere Flasche und dann in den Haus.
Genau, also das
noch mal dazu sagen.
Man
auf
kann
keinen
das
Fall in den Ausguss.
Man kann das wirklich sehr, sehr gut einfach in diese Flasche, wenn es dann ausgekühlt ist, also wirklich auskühlen lassen, nicht heiß in die Flasche füllen, auskühlen lassen und dann in die Flasche füllen. Und dann darf das dann auch in den Hausmüll.
Gott.
Größere Mengen müssen natürlich dann fachgerecht entsorgt werden.
Warst du früher als Kind oft auf dem Dom oder bist du heute noch mit deinen Kindern auf dem Dom?
Ach, jedes Mal.
Ehrlich?
Ja, ja, ja.
Und auch Fahrgeschäfte fahren? Also
die
wilde Maus oder?
Nee, wilde Maus ist noch ein bisschen zu dolle. Also die wollen schon immer, dass ich sie in die wilde Maus mit reinnehme, aber das ist, glaube ich, noch ein bisschen zu dolle. Also das, nein, also was ganz groß ist, ist immer die Haiachterbahn und direkt gegenüber von der Haiachterbahn ist immer so eine Wildwasserbahn. Das ist Pflichtprogramm.
Für die Kinder.
Ja, ja,
und
genau.
Dann dürfen die sich eben auch zum Beispiel Schmalzgebäck aussuchen oder Popcorn oder Mandeln. Da ist der Papa dann großzügig mit dem Süßkram.
Da bin ich dann großzügig. Also das, die dürfen sich dann immer, also eigentlich dann klassisches Schmalzgebäck, die suchen sich eigentlich nichts anderes aus.
Ja.
Und dann besorge ich dann immer auch eine schön große Tüte.
Ja.
Und dann gibt es immer einen für meine Tochter, einen für meinen Sohn und dann einen für mich. Und die, wenn die nicht gucken,
klaust du noch mal bei
denen ich da immer noch ein bisschen raus.
Du bist ja auch, haben wir gerade gesagt, Juror bei der Küchenschlacht. Eine, die sich freut und einer, der natürlich total traurig ist. Ist nicht leicht, oder?
Nein,
für euch, da so ein Urteil zu fällen, vor allem, wenn man, wie du gerade gesagt hast, so nah beieinander ist,
genau.
Beides irgendwie gut war.
Das ist, und das war jetzt genau das, was ich heute auch machen durfte, also ein Finale und jemanden ins Jahresfinale schicken, ist natürlich ein schönes Gefühl, also weil man hat dann jemanden gegenüber, die komplett aufgelöst und voller Freude und voller Adrenalin ist, aber auf der anderen Seite steht dann da auch aber auch eine andere Person, die dann enttäuscht sind, weil gerade wenn man dann schon so weit gekommen ist, dass man in der Champions League kurz davor steht, brauchen wir nicht drüber reden. Also das ist halt, da ist Enttäuschung pur
aber
dann
immer
da.
Tolle Inspiration, was dort gekocht wird. Und das Schöne ist, dass ja auch unsere Kollegin Zora Klipp mitmacht bei der ZDF Küchenschlacht. Und die hat auch ein tolles Rezept für heute. Selbst gemacht, ist ja eigentlich immer am leckersten. Es gibt Graupenrisotto mit grünem Spargel. Das schmeckt.
Moin und hallo zusammen. Wir machen heute ein grünes, frühlingshaftes Graupenrisotto mit grünem Spargel. Und ich muss ja sagen, ich liebe Graupen. Das sind diese kleinen, rundgeschliffenen Körner aus Gerste. Und die kann man total schön für zum Beispiel eine Einlage in einer Suppe verwenden oder eben wie in diesem Fall als Risotto. Und jetzt fangen wir einfach mit unserem Ansatz an und werden erstmal ein bisschen Butter schmelzen. Dazu kommen ein paar gewürfelte Schalotten und ein bisschen Knoblauch. Bei Knoblauch und auch bei Zwiebeln finde ich es immer ganz wichtig, dass man da sehr behutsam mit umgeht, weil sobald das zu dunkel wird, verliert das komplett sein Aroma und schmeckt dann so ein bisschen bitter und verbrannt. Das heißt, da immer einfach so schön glasig andünsten, anschwitzen. So, und da kommen jetzt auch schon unsere Graupen dazu. Jetzt können die schon mal schön so ein bisschen diesen ganzen Zwiebel- und Knoblauchgeschmack annehmen. Das Ganze wird jetzt schon mal etwas gesalzen. Und wie auch sonst bei einem Risotto üblich, wird das Ganze jetzt mit einem ordentlichen Schluck Weißwein abgelöscht. So, und jetzt sehen wir hier, die Graupen haben das so richtig schön aufgesogen. Und jetzt ist das hier schon so richtig schön cremig geworden, aber die Körner sind natürlich noch nicht gar. Das heißt, wir machen jetzt mit Brühe weiter, gießen das immer wieder auf und lassen das wieder einköcheln, bis wir am Ende so eine richtig schöne, cremige, fertige Konsistenz haben. Brühe geht rein. Wir können jetzt aber trotzdem schon mal weitermachen, während wir hier rühren und köcheln. Wir machen nämlich jetzt noch unsere sogenannte Spinatmatte. So nennen wir in der Küche Sachen zum Einfärben und das ist eigentlich nichts anderes als so eine Paste. Ich habe jetzt hier ganz einfach einen blanchierten Spinat und der wird jetzt püriert. Und jetzt kommen wir noch zu unserem Gemüse und dafür habe ich hier grünen Spargel und auch so einen violetten Spargel. Der wächst wie der grüne Spargel über der Erde, deswegen hat er eine Farbe. Weißer Spargel wächst ja unter der Erde. Der wird allerdings beim Kochen so ein bisschen dunkelgrün, deswegen verwenden wir den jetzt auch, weil ich habe ja gesagt, grünes Frühlingsrisotto, ne? Der Spargel geht jetzt hier in die Pfanne. Ich habe auch noch ein paar Frühlingszwiebeln und auch noch ein paar Erbsen. Das ganze Gemüse braucht nicht länger als 2-3 Minuten. Das wird wirklich einfach nur angeschwitzt. Das darf auch noch einen schönen Biss haben und soll vor allem diese schöne, satte Farbe behalten. Deswegen nicht zu lange garen. So, und jetzt können wir unser Graupenrisotto finalisieren. Und das wird jetzt grün eingefärbt mit unserer Matte. Haha! Und eins darf natürlich auch nicht fehlen bei einem Risotto. Und das ist eine ordentliche Portion Parmesankäse. Der geht da jetzt auch noch rein. Bevor wir jetzt anrichten, habe ich noch eine kleine Besonderheit als Topping mir überlegt. Das ist Burrata, eine besonders cremige Form von Mozzarella. Das ist nämlich mit Sahne gefüllt und das ist so richtig schön gehaltvoll, richtig schön lecker. Und das Ganze kommt noch auf unser Risotto obendrauf. Garniert habe ich das Ganze jetzt noch mit frischer Minze und Zitronenabrieb. Und wenn das nicht nach Frühling schreit, Leute, dann weiß ich auch nicht. Also macht es unbedingt nach. Das schmeckt. Es ist so cremig, so würzig, so lecker.
Mmh. Oh, sah wieder so lecker aus. Ich gucke mal so genau hin, was Zora macht, weil es sieht auch so, was ich toll finde, einfach aus. Du hast ein Graupenrisotto und mit so einfachen Tricks, bisschen eingefärbt mit Spinat, grün und schon sieht es toll aus.
Sie ist ja auch eine unfassbar gute vegetarische Köchin, ne? Ja. Die hat ja dann ihr Restaurant da in der Sternschanze, komplett vegetarisch. Also
ja, und ihr seid ja Kollegen nicht nur bei der Küchenschlacht, sondern auch quasi in Hamburg als Köche, da kennt man sich, ne?
Ja, wir hören uns öfters mal.
Ja. Aber wir machen jetzt weiter den Nachtisch praktisch zu dem, was wir gerade gesehen haben.
Genau. So, die sind jetzt richtig schön ausgebacken hier.
Ja, die sehen auch toll aus. Und perfekt in der Form. Die sind ein bisschen runder geworden, ne? Hier sahen die noch
so genau, weil die schon so vorgegangen sind. Ja. So, jetzt können wir uns natürlich so ein bisschen
Puderzucker
schon mal oben drüber
ja
geben.
So, dann jetzt müssen wir nur aufpassen wahrscheinlich, weil die bestimmt ganz heiß sind. Wenn wir jetzt
ja, die werden, ne, definitiv sehr heiß sein.
Hier hast du schon ein Tütchen vorbereitet, wie auf dem Dom.
Wie auf dem Dom. Ja, ich nehme das mal hier so ein bisschen. Und dann
Das ist ja immer das Schöne, wenn Köche zu uns kommen, dass wir essen dürfen. Weil am Wochenende die Kantine meistens nicht so lange auf hat. Das ist immer köstlich.
So, und was machen die auf dem Dom? Da machen sie noch ein bisschen mehr Puderzucker.
Ah.
Du bist das, wo ich immer denke, oh Gott, das reicht schon für die Kinder.
Ja,
noch mal
sehr Nase. Lecker. Schön. So, ich nehme auch schon mal hier so ein Stäbchen, du auch.
Ja, ich lasse auch noch ein bisschen was über für alle, die noch was haben möchten.
Ja, die Mannschaft, die ist groß genug, wie bei euch. Also die freuen sich alle, wenn du noch ein bisschen mehr machst und mit ordentlich Puderzucker. Kann man schon probieren, meinst du, oder verbrennen wir uns jetzt?
Ja, wir können es mal probieren.
Ich habe mal mit Alfred Biolek gekocht und habe so Dimsums hatte ich gemacht. Und er probiert hier und in dem Moment kommt das ganze heiße Wasser raus aus diesen gedämpften Wandtanz. Oh, das war schrecklich. Deshalb, und, kann ich?
Kannst du.
Mmh. Mmh. Sehr lecker. Im Kochboot, das Rezept. Kochboot. Maurizio, vielen Dank. Der Name klingt übrigens so italienisch, aber du bist ein reiner norddeutscher Junge, ne?
Ja, meine Eltern, die fanden einfach nur den italienischen Namen.
Es gibt hier so das gewisse Extra, muss man sagen.
Ja. Ist immer wieder Gesprächsthema.
Und Zeig jetzt rückwärts gelesen Kiez, finde ich auch interessant. Anagramm, können Sie mal drüber nachdenken. Adele Neuhauser kommt morgen, Schauspielerin und meine Lieblingskommissarin beim Tatort aus Wien. Leider nicht mehr lange. Tschüss, wir sehen uns morgen. Schönen Samstagabend. Köstlich, selber müssen wir mal machen. Danke, Maurizio. Ja.